SWR 1. Der Abend mit Petra Waldvogel.
Du hast es nicht verdient, noch eine Minute weiter zu atmen. Oder für solche Schweine ist jede Kugel und jeder Strick pure Verschwendung. Gebt ihn uns. Der Mob im Netz kennt keine Gnade, wenn es um Aufrufe zur Lynchjustiz geht, wenn es darum geht, Menschen öffentlich niederzumachen, sie zu zerstören. Wer in einen Shitstorm gerät, für den ist plötzlich alles anders. Öffentlich am Pranger zu stehen, das ist kaum zu ertragen. Über 8000 Kommentare wurden über Bianca Echtermeier im Netz geschrieben. Sie ist Online-Redakteurin bei Brigitte.de und hat eine Glosse über Männer und Skateboards geschrieben. Eine Glosse wohlgemerkt, also alles natürlich ein bisschen überspitzt. Und Bianca Echtermeier wurde Ziel eines Shitstorms. Fremde Menschen bedrohten sie, Frau Echtermeier, haben sie beschimpft aufs Übelste. Als sie die ersten Kommentare gelesen haben, was ist da in ihnen vorgegangen?
Also das war am Anfang tatsächlich wie eine Art Wirbelsturm. Insofern passt der Begriff Shitstorm ganz gut. Es ist ja so, dass es von einer Sekunde auf die andere rasend schnell losging. Also ich saß vorm Computer und habe auf die Kommentare gestarrt, die einfach sekündlich um 10, 20, 30 gewachsen sind. Es war einfach so, mein Herz stand still und ich habe nur darauf gestarrt und gewusst, dass jetzt passiert etwas ganz Schreckliches.
Hatten Sie denn in irgendeiner Form auch nur annähernd mit sowas gerechnet?
Nein, es hat mich aus dem Nichts getroffen. Also damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Insofern war der Shitstorm umso schlimmer, als dass ich mich wirklich überhaupt nicht darauf vorbereitet habe. Hätte mich das jetzt getroffen, nachdem ich bereits sowas erlebt hätte, wäre es, glaube ich, ganz anders abgelaufen. Mhm. Aber damals hat mich das völlig aus dem Nichts getroffen. Das war auch das, was es so schlimm gemacht hat.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass Sie sich allein gefühlt haben. Eben, man sitzt da davor und wird von einer anonymen Masse beschimpft. Hatten Sie irgendwie auch das Bedürfnis, sich vor diesen Shitstormern zu rechtfertigen, die Schreiber zu fragen, was es soll, weshalb sie sowas machen?
Also erstmal muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, ich möchte, dass es aufhört. Es war so massiv, dass was da gekommen ist, es sind ja nicht nur Kritik gekommen in dem Sinne, ich finde den Artikel blöd oder was ist das für eine blöde Kuh. Das waren ja wirklich Hasssachen, die gekommen sind. Morddrohungen, Gewaltandrohungen, es gab Hassgruppen auf Facebook. Insofern wollte ich erstmal, dass es aufhört. Das mit dem Rechtfertigen oder mit dieser unglaublichen Wut, die ich hatte, das war erst so ein, zwei Wochen später. Das kam dann so erst im Nachgang. Als erstes war so, ich möchte hier raus, ich möchte, dass es aufhört.
Hatten Sie denn auch Angst, weil es gerade auf Ihrem Facebook-Profil, da wurden Sie ja auch mit Kommentaren überschwemmt, die durchaus auch private Details enthalten haben. Also die Leute wussten möglicherweise, wo sie wohnen.
Ja, also ich hatte sehr große Angst. Ich hatte schon Todesangst. Und ich meine, wann hat man heutzutage Todesangst? Eigentlich ja nur, wenn man ernsthaft erkrankt ist. Ja. Ansonsten hat man ja aus dem Nichts heraus heutzutage keine Angst um sein Leben. Aber ich hatte Angst um mein Leben. Also es war so massiv und so von so vielen Seiten. Es ging so schnell durchs komplette Internet, dass ich das auch überhaupt nicht einschätzen konnte. Und es konnte auch niemand einschätzen. Niemand konnte mir sagen, dass da nicht Leute vor meiner Tür stehen, dass es nicht irgendeinen Psycho gibt, der weitergeht und mir wirklich einen über den Kopf zieht, dass mich Leute nicht anpöbeln draußen auf der Straße. Wer hat mir das denn am Anfang gesagt, dass das nicht so sein wird? Das musste ich ja erstmal erleben. Und das war wirklich eine schlimme Angst. Und ich hatte auch Wochen später immer noch Angst, als es bei mir an der Tür geklingelt hat, dass es irgendwelche Leute sind, die mir Böses wollen. Also das war wirklich eine Angst, die ganz tief in mich reingekrochen ist und die auch ein bisschen in meinen Genen jetzt feststecken, habe ich das Gefühl. Also das ist so eine Angst, die wünsche ich auch keinem.
Das kann man auch nicht so einfach abschütteln, abhaken, Frau Echtermeier. Wie hat denn Ihr Umfeld auf diesen Shitstorm reagiert? Ihre Freunde, Familie, Ihre Kollegen auch?
Also so in der Redaktion und im Verlag hat man sich hinter mich gestellt und mich geschützt. Aber ansonsten haben natürlich Menschen so reagiert, wie Menschen unterschiedlich reagieren. Das weiß ja jeder von seinem Umfeld auch, dass jeder Mensch anders mit solchen Sachen umgeht. Es hat viele überfordert, mich so leiden zu sehen und mich auch so verletzlich zu sehen. Einige können damit gut umgehen, die sind auf mich zugekommen, haben mich getröstet und haben mit mir gesprochen, haben sich das dann auch 10, 20 Mal dieselben Geschichten wieder angehört und manche haben mich ignoriert oder haben mich auch gar nicht angesprochen oder das auch ein bisschen runtergespielt, weil nicht alle damit umgehen können einfach und sich das dann auch verdrängt haben. Das hat mich auch sehr verletzt, muss ich sagen, dieses Nicht-Ansprechen. Ich denke, es ist immer besser, jemanden anzusprechen und zu zeigen, hey, ich stehe zu dir, als den einfach zu ignorieren.
Auf jeden Fall. Es erfordert aber natürlich auch die Bereitschaft, sich darauf einzulassen und möglicherweise auch nachzuempfinden, was es heißen kann. Jetzt waren es ja hauptsächlich Männer, die so voller Hass geschrieben haben. Hatten denn diese Kommentare auch oft sexistische Hintergründe?
Ja, also ich denke, das ist der Unterschied, wenn Frauen angegriffen werden. Ich meine, Frauen selber beginnen auch Shitstorms, aber wenn Männer lostreten, hat das eine andere Qualität, insofern, dass Männer sehr viel aggressiver sind und vor allem auch sehr viel mit sexueller Gewalt ankommen. Also ich habe ja ganz viel, ich möchte das jetzt gar nicht wiederholen, in welche Richtung es geht. Es war wirklich sexuelle Gewalt, auch Androhung von Vergewaltigungen. Es ging einfach nicht darum, mir zu zeigen, dass sie den Artikel nicht in Ordnung finden. Diese Menschen, diese Shitstormer wollten mich als Person vernichten. Die wollten, dass ich ein gebrochener Mensch danach bin und auch keinen guten Umgang mehr mit meiner eigenen Sexualität habe. Also das ging schon darum, mich fertig zu machen, komplett auf allen Ebenen. Die wollten auch, dass ich meinen Job verliere.
Das haben Sie ja zum Glück nicht geschafft.
Nee.
Aber Sie haben in einem Artikel geschrieben, mein normales Leben war vorbei. Sie sagen auch, Sie haben sich verändert dadurch. Wie sind Sie jetzt geworden? Stärker, vorsichtiger, auch vielleicht ängstlicher, wenn es darum geht, Ihre Presse- und Meinungsfreiheit auszuüben?
Also ich denke, ich bin alles geworden, was Sie eben angesprochen haben. Ich bin natürlich stark geworden, weil diese Krise hat mich nicht zerstört. Also das wollten Sie sehr gerne, aber das haben Sie nicht geschafft. Aber letztendlich, ich bin sehr, sehr verletzt worden und auch an einer Stelle, die ich vorher noch nicht kannte, mit dieser Todesangst oder dieser Angst, sexuelle Gewalt zu erleben müssen. Und natürlich ist das etwas, was jetzt immer mal wieder hochkommt. Also jetzt bei den Anschlägen in Paris, das war ein ganz anderer Art Anschlag und dort sind tatsächlich Menschen ermordet worden. Aber dieses Gefühl als Journalist, Morddrohungen zu bekommen, ist da wieder sehr stark hochgekommen. Insofern denke ich mir, hat das mein ganzes Leben insofern verändert, als dass ich mich immer wieder daran erinnere. Ich denke sowieso, ich denke jeden Tag an diesen Shitstorm. Es ist nicht so, dass es vorbei ist und ich in Wochen daran gar nicht denke.
Möglicherweise ist das das Grausamste, dass so ein Shitstorm eben nie aufhört. Frau Echtermeier, ich danke Ihnen sehr, dass Sie dennoch oder gerade deshalb heute mit uns zu dem Gespräch gefunden haben.
Ja, sehr gern.
Bianca Echtermeier in SWR 1 der Abend. Sie ist Redakteurin bei Brigitte.de und hat, nachdem sie eine Glosse über Männer und Skateboards geschrieben hatte, einen Shitstorm erleben müssen. Solche Stürme im Internet, in Blogs, bei Twitter und Facebook, aber auch in WhatsApp-Gruppen, die sind leider keine Ausnahme. Das geht schon in der Schule los. Unsere Reporterin Dagmar Kwiatkowski hat sich in Mannheim umgehört, welche Erfahrungen Schülerinnen und Schüler mit Shitstorms haben. Und sie hat festgestellt, offenbar war noch niemand selbst Opfer, aber ganz, ganz viele kennen betroffene Mitschüler.
Es war in meiner Klasse, es waren so zwei Mädchen und die haben sich sozusagen zwischen einen Jungen gestritten. Dann haben die halt angefangen, sich gegenseitig halt Nacktbilder zu verschicken an andere Personen. Das hat dann die ganze Schule gewusst. Ja, und dann wird halt ein großes Drama draus. Ja, und es wird halt alles auch in WhatsApp gemacht und alles halt per Internet und Facebook.
Also wir hatten zum Beispiel letztens erst so Stress wegen einer WhatsApp-Gruppe, wo dann ganz viele Leute drin waren und auf eine einzige Person, die halt beleidigt haben und so.
Eine, die nicht in der Gruppe war?
Doch, die war mit in der Gruppe, aber die hat nichts reingeschrieben, die hat alles gelesen, aber...
Wie ging die Geschichte aus?
Das hat halt alles mit der Schulleitung geendet und ja, das war dann halt nicht so toll.
Kommt das öfter vor?
Also sowas ist nicht normal, aber das kommt ziemlich oft vor, auch wegen Nacktfotos und so.
Du selbst bist noch nie Opfer gewesen?
Nein, ich lasse sowas nicht mit mir machen. Ich kann mich schon dagegen wehren, wenn irgendwas ist, aber mit mir macht sowas niemand.
Diese Person hat andere Leute geschlagen und dann wurde der im Internet gemobbt. Der hat geweint in dem Klassenzimmer dann und dann wurde zur Schulleitung gemeldet.
Also da war so ein Mädchen und die war halt schon dicker. Und dann hat die halt ein bauchfreies Bild als Profilbild auf Facebook genommen. Und dann wurde die halt voll gemobbt. Und dann hat sie das Bild halt gelöscht und hat sie es wieder als Profilbild genommen. Und dann wurde die wieder gemobbt von voll vielen Leuten.
Tut dir so ein Mädchen dann leid?
Ja, aber eigentlich war sie ja selber schuld, weil sie hat es dann wieder als Profilbild genommen. Aber sie hat mir schon leid getan.
Das wird dann das Bild gepostet und dann wird oben drüber geschrieben, du elender Schlampe oder so, was machst du? Und dann wird online das Mädchen halt runtergemacht. So.
Die hat so einen Spruch gepostet und zwar 7 Millionen Menschen, aber 14 Millionen Gesichter, aber es gibt ja 7 Milliarden Menschen auf der Welt und dann haben sie sich halt ein paar lustig über sie gemacht, weil sie halt diesen Fehler gemacht hat, aber so schlimm war es jetzt eigentlich nicht. Aber es war halt schon lustig, wenn man es halt so gesehen hat, aber ja.
Lustig für die anderen.
Lustig für die anderen, ja, aber nicht für sie.
Er ist halt dick und dann wurde er halt im Internet öfters gemobbt von vielen Jungs und Mädels. Der hat sich halt schlecht gefühlt, in der Schule auch. Und dann musste er auch immer die Schule wechseln. Und also es hat schlimm geendet, der hat sich auch selbst umgebracht. Also das ist eine sehr traurige Geschichte eigentlich.
Mobbing, fertig machen im Netz. Vielen Prominenten geht das auch so. Und schlimmer. Böse Kommentare, Hasstiraden, Beschimpfungen übelster Art, ja sogar Morddrohungen. Das ist zu einfach, weil man im Internet so schön anonym sein kann. Shitstorm heißt das in dieser Internetsprache. Davon haben in den vergangenen Wochen auch so einige Prominente was abgekriegt. Für sie ging das ja gar nicht gut los, so unsere Reporterin Christina Hortenbach.
Beim Thema Pegida kennt die Internetgemeinde kein Pardon und keine Differenzierung. Als Alice Schwarzer auf der Homepage ihrer Emma-Zeitschrift schrieb, dass die Mehrheit der Bevölkerung teilweise oder volles Verständnis für Pegida habe, gab es massenweise Kritik. Sie sei eine Mitläuferin von Pegida. Auch CDU-Politikerin Christina Schröder hatte sich bei dem Thema verscherzt. Im Dezember schrieb sie bei Twitter, Islamismus ist schon ein ernstzunehmendes Problem, oder? Später hieß es bei ihr, manche Pegida-Demonstranten haben Sorge wegen Islamismus, das ist nicht unberechtigt. Diese Äußerungen interpretierten viele Leser als Verständnis für die Pegida-Anhänger und beschimpften die Ex-Ministerin im Netz. Und auf Matthias Schweighöfers Lästereien über die Pegida-Deppen gab es viele Likes, aber auch Beschimpfungen. Neben Politik sind Tiere häufiger Grund für Shitstorms. US-Politikerin Sarah Palin hatte als Neujahrsgruß ein Foto ihres 6-jährigen Sohnes Trick bei Facebook gepostet, auf dem er gerade auf seinen Hund steigt, um an die Spüle zu kommen. Sarah Palin fand es ein schönes Zeichen, im neuen Jahr Hindernisse zu überwinden. Tierschützer regten sich auf über fehlendes Mitgefühl für den Hund. Palin konterte, zumindest hat Trick den Hund nicht gegessen. Bei Sängerin Madonna war es einfach nur Größenwahn, meinen die Leser. Bei Instagram und Facebook veröffentlichte sie Fotos von Nelson Mandela und Martin Luther King neben ihrem eigenen Porträt. Alle mit Schnüren im Gesicht unter dem Titel Rebel Heart. Sie in einer Reihe mit den Großen der Bürgerrechtsbewegung, beleidigend, respekt- und geschmacklos, so der Tenor im Internet. Für die junge Hollywood-Schauspielerin Selena Gomez wurde ein lustig gemeintes Foto zum Verhängnis, das sie twitterte. Mit ihren Freunden in einer Moschee in Abu Dhabi, sie lacht, sie postet, sie entblößt ihre Knöchel. Das fanden ihre 19,7 Millionen Follower einfach nur respektlos. Auch deutsche Promis kennen Shitstorms. Bei Verona Poth und Claudia Effenberg waren es ihre Pelze, Till Schweiger quälte angeblich eine Feuerqualle im Urlaub und Jan-Josef Liefers wies auf eine tolle Gesichtscreme hin. Sein Kommentar auf die Kritik seiner angeblichen Schleichwerbung, hinter jeder Freundlichkeit fragwürdige Absichten zu wittern, das versaut das eigene Karma.
Dir zeige ich's, dich mache ich nieder und zwar ganz öffentlich für alle nachlesbar und nachahmbar, im Internet nämlich. Das kommt leider immer häufiger vor, bei Prominenten sowieso, bei Journalisten und auch bei Jugendlichen. Dr. Bernhard Pörksen ist Professor für Medienwissenschaften an der Universität Tübingen. Er hat sich wissenschaftlich mit der Problematik auseinandergesetzt. Herr Pörksen, woher kommt so viel Respektlosigkeit, ja sogar Hass?
Also ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Element ist ganz gewiss die Anonymität. Wir können sehr genau zeigen in der Medienwissenschaft, Anonymität enthemmt. Wenn wir uns nicht vorstellen oder nicht genau genug vorstellen, dass auf der anderen Seite des Bildschirms ein anderer Mensch sitzt, der leidet, der fühlt. Wenn wir glauben, aus dem Dunkel der Anonymität heraus attackieren zu können, dann agieren wir auf eine andere Weise, eben womöglich respektlos, eben womöglich hasserfüllt.
Das heißt, im Rückschluss, wenn man immer mit komplettem Namen und richtigem Namen, womöglich Adresse oder so, solche Nachrichten versehen müsste, dann würden sie wegbleiben?
Na, es gibt zumindest Experimente, die dies nahelegen. Dann wird der Respekt größer, dann wird auch natürlich dieses Gefühl von Verantwortung, von Zuständigkeit nimmt zu für das, was ich sage. Aber ich bin kein Verfechter dafür, dass wir nun die Anonymität im Netz vollkommen kassieren, denn sie hat auch viele Vorteile. Man kann gleichsam Identitätsentwürfe ausprobieren, um es ganz abstrakt zu sagen, aber es ist natürlich auch ein wesentliches Element für Regimekritik, für Parteienkritik, für Regierungskritik, ja nicht nur in demokratischen Systemen, sondern auch in undemokratischen Sphären dieser Erde. Aber in der Tat, man kann zeigen, in dem Moment, in dem Leute gleichsam mit offenem Visier kommunizieren, nimmt der Grad an Verantwortungsbewusstsein zu.
Aber es ist ja mit Sicherheit die Anonymität, zum anderen aber auch die Unsichtbarkeit in Anführungszeichen. Ich sehe den anderen ja gar nicht und merke im Zweifel möglicherweise nicht, wie sehr ihn diese Nachricht jetzt getroffen hat. Spielt das auch eine Rolle?
Das spielt unbedingt eine Rolle. In der Tat, wir kommunizieren ja gleichsam in ein ja mögliches Dunkel hinein. Wir können die Reaktion des anderen im Extremfall nur erahnen. Wir können versuchen, ihn zu einer Reaktion zu provozieren. Aber was der andere tatsächlich fühlt, was der andere tatsächlich erlebt, das vermögen wir mir nicht zu sagen. Das ist ja der große Vorzug eines persönlichen Gesprächs, eines direkten Austausches, gleichsam auf Augenhöhe. Man sieht den anderen, man kann Missverständnisse korrigieren, man kann eine Entschuldigung formulieren, man kann etwas, was vielleicht nur so dahergesagt war, wieder zurücknehmen. All dies ist in dieser Form der Kommunikation ja nur dann möglich, wenn der andere ja in einer offenen Art und Weise antwortet und auch reagiert.
Und das gilt im Prinzip für jeden im Netz. Trotzdem beteiligen sich ja nicht alle an solchen Shitstorms, Herr Pörksen. Ich käme beispielsweise nie auf die Idee, und dafür würde ich beide Hände ins Feuer legen, mich an so einem Shitstorm zu beteiligen. Was muss dazu kommen? Was sind das für Menschen, die ihren Hass so hemmungslos verbreiten?
Da ist mir keinerlei Untersuchung bekannt, wo man sagen könnte, es ist eine bestimmte Gruppe. Daran glaube ich auch nicht unbedingt. Ich denke eher, wir sind in einem Übergangsstadium, in einer Phase der mentalen Pubertät im Umgang mit den neuen Medienmöglichkeiten. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass es das Netz überhaupt gibt, dass wir alle im Grunde genommen zu Sendern geworden sind. Und wir müssen, und daran glaube ich zutiefst, uns erst an diese neuen Medienmöglichkeiten, an diese neuen Kommunikationsbedingungen gewöhnen. Darin steckt im Grunde genommen eine indirekte Anfrage, ein indirekter Aufruf an die Schulen, aber auch an die Universitäten, an die Bildungsanstalten des Landes. Sie müssen sich darum kümmern, Kommunikation wieder zu zivilisieren und eben ja die moralische Fantasie trainieren, sich vorstellen lernen, dass eben auf der anderen Seite des Bildschirms tatsächlich ein Mensch hockt, ein anderer, der auch fühlt.
Das ist garantiert immens wichtig und steckt leider nach wie vor immer noch in den Kinderschuhen. Medienkompetenz, eben der richtige Umgang. Bislang kann man sagen, funktioniert das Netz auch als eine neue Form, Feindschaften auszuprobieren vielleicht?
Ja, natürlich können Sie mit dem Netz Feindschaften ausprobieren, aber es ist natürlich auch ebenso, und das gehört auch zu einem gerechten Bild dazu, ein wunderbares Instrument der barrierefreien Kontaktaufnahme, der Pflege von Freundschaften, auch der Vernetzung von ja, Menschen, die für Toleranz werben, die für andere Ideen und andere Ideale einstehen. Also in gewissem Sinne haben wir hier ein Instrument, ein ungeheuer plastisches Instrument, das sich für die unterschiedlichsten Zwecke einsetzen lässt, mal zum Guten und mal zum Bösen, mal für den Hass und für die Feindschaft, aber auch für ein anderes Maß an Mitmenschlichkeit und Berührbarkeit. Auch da lassen sich Beispiele finden.
Was erschreckt Sie, Herr Pörksen, bei diesen Shitstorms denn am meisten?
Na, mich erschreckt, welche Dynamik das entfalten kann. Sie haben einen einzelnen Tweet, Sie haben ein einzelnes Posting und auf einmal in einem besonderen geschichtlichen Moment greifen andere ein und schaukelt sich die Sache in eine Dynamik hoch und am Ende stehen gleichsam alle entsetzt vor den Kommunikationseffekten, die sie selbst ausgelöst haben. Also der Einzelne vermag gar nicht mehr zu kontrollieren, was er denn womöglich auslöst mit einer dahingesagten Äußerung, einem einzelnen Tweet, einem Spottfoto. Also die Erfahrung der Unkontrollierbarkeit. Ich glaube, das ist das Erschreckende, das einen solchen Empörungs- und Entrüstungssturm ausmacht.
Ihr Blick in die Zukunft, Herr Pörksen, in welche Richtung wird sich das entwickeln? Wie werden wir möglicherweise diese negative Seite wann und wie überwinden?
Ich glaube, wir brauchen eine Debatte darüber, wie sich Kommunikation unter diesen neuen Bedingungen wieder zivilisieren lässt. Und wir brauchen, meine Kollegin Miriam Meckel hat das vor längerer Zeit schon einmal gefordert, ein Schulfach, das zum Beispiel den Titel tragen könnte, Leben im digitalen Zeitalter. Und das eben nicht nur heißt Medienkompetenz, dass man lernt, irgendeine Fertigware in Form von PowerPoint-Präsentationen zu produzieren, dass man nicht nur lernt, irgendeine technische Spielerei durchzuexerzieren, sondern dass man vor allem lernt, die eigene moralische Fantasie zu trainieren. Darum geht es.
Und daran sollten wir uns so schnell wie möglich machen. Herr Professor Pörksen, ich danke Ihnen sehr.
Ich danke danke Ihnen.
Der Tübinger Medienwissenschaftler Professor Bernhard Pörksen in SWR 1 der Abend. Shitstorms. Nicht nur Privatleute werden Opfer, sondern auch Firmen. Barilla zum Beispiel, weil dessen Chef in einem Interview verlauten ließ, dass er seine Nudeln niemals von einer homosexuellen Familie bewerben lassen würde. Oder die Deutsche Bahn, die eigentlich nur ihr Chefticket über Facebook verkaufen wollte, dann aber dem Ansturm nicht gewachsen war, weil viele Kunden nicht nur das Ticket wollten, sondern der Bahn auch gleich mal ihre Meinung sagten. Und sie sind längst nicht die einzigen. Markus Lanz hatte einen, die Telekom auch und sogar das freundliche Möbelhaus IKEA musste 2014 einen über sich ergehen lassen, einen sogenannten Shitstorm. Wem etwas nicht passt an einer Person oder an einem Unternehmen, der postet das auf Facebook, bei Twitter oder sonst wo im Netz. Und wenn genügend Leute mitmachen und ihren Senf dazugeben, dann kann so ein Shitstorm ziemlich böse Folgen haben. Besonders für Unternehmen ist es gar nicht gut, wenn sie unter virtuellen Beschuss aus dem Netz kommen. Viele ändern deswegen ihre Taktik und versuchen, offen und kreativ mit der Empörung umzugehen. Marc Koch aus der SWR-Wirtschaftsredaktion berichtet.
Der Star im Shitstorm-Hit 2014 war klein und grün.
Sollen wir es mit Rente und so, die Karte?
Allerdings paddelte die Raupe in der Salatsoße eines Gastes beim Trendrestaurant Vapiano und das fand der nicht lustig. Der Kunde filmte die Szene, postete das Video auf Facebook und erklärte, nicht mehr in dem Restaurant essen zu wollen. In 24 Stunden 40.000 Likes und 14.000 Mal geteilt, das klang nach einem Super-Shitstorm gegen die Restaurantkette. Doch das Unternehmen reagierte perfekt. Das sei ein Beweis für die Frische des Salates. Haha. Und man werde den Fall sehr ernst nehmen, weil sowas nicht passieren dürfe. Okay. Alles richtig gemacht, sagt der Social-Media-Experte Tobias Arns vom Hightech-Verband Bitkom.
Vapiano hat zuerst mit einem Witz so ein bisschen das Eis gebrochen. Unternehmen haben also gemerkt, dass Humor sehr gut ankommt, vielleicht auch Selbstironie, sich mal selber auf die Schippe nehmen.
Folge: Die Facebook-Gemeinde wechselte die Seite und überzog den Kunden mit einem Shitstorm. Statt zu filmen, hätte er die Raupe lieber retten sollen. Mit Humor gegen Häme, diese Lektion haben im Shitstorm-Jahr 2014 auch andere Firmen wie die Bahn, Opel oder die Telekom gelernt. Sich hinter dürren Presseerklärungen zu verschanzen oder die Kritik einfach zu ignorieren, funktioniert nicht mehr.
Unternehmen, die das Social Web verstanden haben, investieren je nach Größe entweder in eigene Social Media Manager oder lagern das vielleicht auch an eine gute Agentur aus. Und sind so in der Lage, selber auch in den Dialog einzugreifen und ihre Sicht der Dinge darzustellen.
Wer das nicht tut, geht im Shitstorm unter. Die User im Social Web haben mehr Macht als jemals zuvor und das zeigen sie auch. Die eigentlich lustig gemeinte Werbung für ein Enthaarungsmittel des Kosmetikunternehmens Weed war in den Augen der Netzgemeinde sexistisch. Die Facebook-Seite der Firma wurde geflutet, bis die Werbekampagne zurückgezogen werden musste. Ob gerechtfertigt oder nicht, so ein Shitstorm sagt viel aus, erklärt der Medienwissenschaftler Bernhard Pörks.
Weil hier gleichsam wie unter einem Brennglas das moralische Nervenkostüm kleinerer oder größerer Gruppen sichtbar wird.
Ein ramponierter Ruf ist so ziemlich das Schlimmste, was einem Unternehmen passieren kann. Pannen, eine flapsige Formulierung, schlechte Arbeitsbedingungen bei einem Zulieferer. Jeder macht Fehler. Die Frage ist, wie eine Firma damit umgeht. Und das entscheidet darüber, ob ein Unternehmen zufriedene Kunden hat oder zum Star in einem Shitstorm wird.
In diesen und vielen anderen Fällen mussten die Unternehmen einen riesigen Shitstorm ertragen, dabei jede Menge Lehrgeld bezahlen, weil sie gar nicht zu spät oder falsch reagiert haben. Aber was hätten Management und Pressestellen denn besser machen können? Wie hätten sie einen Shitstorm abwenden, vielleicht sogar zu ihren Gunsten ummünzen können? Professor Gerald Lemke ist Präsident und Vorstand beim Bundesverband Medien und Marketing. Der Verband hat im Internet eine Hotline geschaltet. Da können Firmen anrufen, wenn sie von so einem Shitstorm überrollt werden?
Also wir unterstützen Firmen bei solchen Shitstorms im Risikomanagement, das insbesondere wichtig wird, wenn sich solche Nachrichten und Kommentare sehr schnell hochschaukeln. Und zweitens auch in der Prävention, also im zukünftigen Umgang mit solchen Shitstorms.
Und wie sieht so eine Hilfe bei einem Shitstorm dann konkret aus? Können Sie ein Beispiel nennen?
Ja, also letzter Kunde war ein Industrieunternehmen, das im Ausland verkauft hat und hier insbesondere ausländische Transferleistungen eingekauft hat. Und hier kamen dann einige Menschen im Internet, insbesondere auf der Facebook-Seite, darauf zu sagen, das geht hier nicht moralisch-ethisch vonstatten. Und wir haben dann das Unternehmen dahingehend beraten, sofort Kontakt mit den ersten Kommentatoren aufzunehmen und das konkrete Problem zu erörtern.
Und mit welchen Fachleuten arbeitet der Bundesverband Medien und Marketing, wenn es um die Abwehr so eines Shitstorms geht?
Also es sind insbesondere Menschen, die im Kommunikationsbereich wissenschaftlich qualifiziert sind, die also ein Studium der Kommunikationswissenschaften und oder der Medienwissenschaften absolviert haben und hier insbesondere auch in der Kommunikationsberatung oder auch im Kommunikationstraining und Coaching unterwegs sind. Zweitens geht es natürlich darum, Typologien zu nutzen, also Nutzertypologien, insbesondere aus den sozialen Netzwerken. Und hier stellen wir fest, dass doch ein sehr großer Teil sehr kommentarfreudig ist und auch sehr gerne an solchen Shitstorms teilnimmt. Es sind insbesondere jene, die emotional instabil sind in der Situation, in der sie dort kommentieren. Wir nennen sie auch die Aggressiven, also jene, die sehr viel Zeit erstens im Internet verbringen und zweitens ein überdurchschnittliches Aggressionspotenzial haben. Es hat nichts mit Bildung zu tun. Die Kommentare kommen, sofern wir es also identifizieren können, was nicht immer sehr einfach ist, aus allen Bildungsschichten.
Es gibt bestimmt so ein paar allgemeine Regeln, die immer gelten, wenn man einen Shitstorm erlebt. Herr Lemke, können Sie uns ein paar nennen?
Also immer direkt Kontakt aufnehmen mit dem Verursacher, das ist das Allerwichtigste. Das führt nicht immer zum Erfolg. Letztendlich, wenn das nicht zum Erfolg führt, muss man versuchen, den juristischen Weg einzuschlagen. Zumindest bei den persönlichen Shitstorms. Wenn es Unternehmens-Shitstorms sind, dauert der juristische Weg meistens sehr lang und ist auch wirklich nicht primär anzuraten. Dann sollte man hier eine Krisen-PR in den sozialen Medien anraten, die dann sehr intensiv und sehr regelmäßig und vor allem auch sehr schnell auf die Kommentare reagiert und auch den Tenor, die Botschaften, die dort sich dann ja auch aufschaukeln, aktiv managt.
Gerald Lemke vom Bundesverband für Medien und Marketing. Auf die Kommentare reagieren für Unternehmen bedeutet das aber unter Umständen ja vielleicht auch, geschulte Leute dafür einzustellen. Ich bin Petra Waldvogel, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, machen Sie es gut. Tschüss.